Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass ein paar Menschen und freundliche Gesichter hier sind. Ich habe von so vielen die Frage bekommen, wird es denn aufgenommen? Dann höre ich es mir an. Ja, manche können wirklich nicht kommen. Und vorhin hatte ich die Vorstellung, ich stehe hier mit meinem Aufnahmegerät und erzähle was. Wäre auch gegangen. Ja, aber umso schöner, umso schöner. Okay, wir wollen beginnen dann mit einfach ein paar Augenblicke Stille. Also setzt euch bequem hin, durchatmen, wenn du magst, die Augen schließen. Lenk deine Aufmerksamkeit jetzt auf deine Herzgegend. Wenn du möchtest, kannst du die Hand dahin legen, auf das, was für dich Herz bedeutet. Und spür dann Wärme, spür, was da ist. Die Berührung der Hand. Und nimm dir einen Augenblick, nach deinem eigenen Herzen zu lauschen. Kontakt mit dir aufzunehmen. Und sei ganz bei dir, mit allem, was du mitgebracht hast. Und dann, ohne diesen Kontakt zu dir selbst abzubrechen, nimm die Menschen um dich herum wahr. Weißt du, wie die Person neben dir aussieht, rechts und links, vor dir oder hinter dir? Hast du sie wahrgenommen? So, merke, was du spürst, wenn du dich innerlich für andere Menschen öffnest. Etwas Interesse, Neugierde oder Offenheit kommt auf. So, das Thema heute Abend hat mit Wahrnehmen, Gewahrsein seiner selbst und andere zu tun. Gewahrsein des Lebens an sich, mit allem, was dazugehört. Und zwar geht es um eine ganz besondere Qualität des Gewahrseins. Und das ist eine Qualität des Herzens, liebende Güte. Liebende Güte ist eine Übersetzung, ein Versuch, eine Erfahrung wiederzugeben, die sich nicht wirklich in einem Wort oder mit einem Wort wiedergeben lässt. Und in der buddhistischen Tradition heißt diese Erfahrung Metta, M-E-T-T-A. Die meisten von euch sind damit schon vertraut. Und Metta ist wie ein schimmerndes Juwel, ein schillerndes Juwel. Es hat viele Facetten, viele Farben. Und um einen Eindruck davon zu kriegen, gibt es jetzt ein Wortregen. Also alle außer die fünf hier vorne, wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen wieder schließen und lasst die Worte, die Qualitäten, die ihr hört, einfach auf euch wirken.
Humor.
Gewahrsein. Mitgefühl.
Mit Freude.
Freundlichkeit. Respekt.
Friedfertigkeit. Warmherzigkeit.
Hingabe.
Achtung. Unterstützung.
Wahrhaftigkeit. Anteilnahme.
Sanftheit.
Gleichmut. Aufrichtigkeit.
Gelassenheit. Einfühlungsvermögen.
Herzlichkeit.
Hilfsbereitschaft. Offenheit.
Integrität. Großzügigkeit.
Vertrauen.
Würde.
Verbundenheit.
Sympathie.
Danke. Also all diese Aspekte sind für uns erfahrbar. Manche vielleicht vertrauter als andere. Alle haben irgendwie eine Verbindung zum Herzen. Sie sind nicht abstrakt, da ist nichts Theoretisches daran. Eine Erfahrung mit dem Herzen zu lesen, ja, führt zu einer ganz anderen Art von Verstehen oder Erkenntnis als durch bloß intellektuelle Analyse. Und diese Qualität, um die es heute Abend geht, Metta, ist eine Regung des Herzens. Was meinen wir mit Herz? Das Herz ist ein Organ, ja, ein lebenswichtiges Organ. Wenn das Herz stillsteht, ist es vorbei. Mit Herz meinen wir auch emotionale Erfahrungen, ja, die auch lebenswichtig sind und die eine große Rolle für unsere Gesundheit, Zufriedenheit, inneres Gleichgewicht und Glück spielen. Der emotionale Zustand unseres Herzens ist eine treibende Kraft in unserem Leben. Und das spiegelt sich wieder in unserem Sprachgebrauch. Ein großes Herz haben, ein Herz für andere, ein goldenes Herz. Es wird einem warm ums Herz, das Herz öffnet sich. Mit dem Herzen dabei sein, sein Herz an etwas hängen, halbherzig. Ein gebrochenes Herz, Herzschmerz, herzzerreißend. Ein Stein, ein Herz aus Stein, mir rutschte das Herz in die Hose und so weiter. Endlos könnte man das zitieren. So, unsere emotionale Haushalt übt starke Einflüsse aus auf die innere Stabilität und den inneren Frieden. Metta ist wie ein Herzstück, es ist ein Fundament, auf das wir bauen. Es ist mehr als ein schönes Gefühl, es ist mehr, weitaus mehr als positive Gedanken. Es wird beschrieben als die Kraft, die die Befreiung des Herzens ermöglicht. Und das will ich ein bisschen genauer angucken. Heutzutage hören wir sehr viel über Achtsamkeit, ja, zunehmend in Zusammenhang mit Stress, Schmerz, Depression. Oder einfach, um mit der Fülle und Schnelligkeit des Alltags besser fertig zu werden. Jon Kabat-Zinn, der Gründer der Achtsamkeitsbewegung in den USA, sozusagen der Vater davon, sagt über Metta: Die praktizierte liebende Güte ist in der Tat die Grundlage der Achtsamkeitsmeditation. Sie verlangt die gleiche, nicht wertende, nicht besitzergreifende, nicht urteilende Orientierung am gegenwärtigen Erfahrungsaugenblick. Eine Orientierung durch die Ruhe, Klarheit des Geistes und des Herzens sowie Verstehen möglich werden und sich entwickeln können. So, anscheinend kommen hier gegensätzliche Qualitäten oder Eigenschaften zusammen. Auf der einen Seite klingt Metta wie etwas, warm, weich, geschmeidiges, fast etwas Zärtliches. Und auf der anderen Seite ist da eine gewisse Klarheit, Robustheit und innere Stärke. Und beides ermöglicht es uns, mit dem, was uns das Leben serviert, gut umzugehen und auch weiterzugehen. So, diese beiden Qualitäten, das Herz, Geist, Achtsamkeit und liebende Güte, gehen Hand in Hand. Ein Autor eines anderen Buchs über Achtsamkeit, Leben in voller Achtsamkeit, spricht von Achtsamkeit als ein Schutzengel. Und ich finde diesen Begriff eigentlich ganz passend. Es ist wie eine wachsame, beschützende Liebe, die wir mit uns tragen. Und in der buddhistischen Lehre ist die Übung oder Entwicklung von Metta eine grundlegende Praxis. Es gehört zum Geistestraining. Ohne Metta kein vollkommenes Geistestraining. Und wenn ich jetzt vom Geist spreche, dann meine ich alle Aktivitäten des Geist und Herz. Das schließt Denken mit ein, jede Art von Denken, auch Meinungen, Ansichten, die entstehen in unserem Geist. Auch Gefühle, Emotionen, Geisteszustände, Stimmung, Laune, all das ist in diesem Begriff Citta, Geist, Herz, inbegriffen. Und der Buddha lehrte, dass der Geist allem vorausgeht. Das bedeutet, der Zustand unseres Geistes bildet die Quelle unseres Glücks und unseres Leids. Weiterhin lehrte er, dass wir den eigenen Geist beeinflussen, schulen können. Und weiter zeigte er einen Weg und gab die Mittel dazu. So, Metta ist also eine innere Qualität. Es ist eine Einstellung, die unsere Lebenshaltung äußerst positiv und stärkend prägt. Eine fürsorgliche Haltung für alles, was lebt. Wir gucken uns das Leben an mit Metta und sind berührt. Nicht nur durch das Leid, sondern auch durch all die mutigen, guten, freudvollen Dinge, die Menschen tun und erleben. Wir sehen das Gute in anderen und in uns selbst. Und dennoch ist Metta realistisch. Es heißt nicht, eine rosarote Brille aufsetzen und alles ist schön und wir haben uns alle lieb. Ja. Das ist Unsinn. Ja. Wir sind mit beiden Füßen auf der Erde auch. Es ist eher eine Bereitschaft, eine Absicht, das Herz offen zu halten, auch wenn schwierig und unangenehm wird, ohne Ausnahme. Und das ist ein hohes Ziel. Und wie wir vermutlich schon mal erlebt haben, die Reise vom Kopf ins Herz ist die längste Reise. Gleichzeitig oder dennoch ist Metta im Prinzip einfach. Es beginnt mit alltäglicher Freundlichkeit und Wohlwollen. Und jeder kann das. Das liegt in allen unseren Möglichkeiten. Es ist nichts Außergewöhnliches, nichts Spektakuläres. Der Buddha hat in einer frühen Lehrrede sehr detailliert über Metta gesprochen. Und diese Lehrrede heißt das Karaniya Metta Sutta und wird weltweit täglich in buddhistischen Gemeinschaften rezitiert. Es gilt als Paritta-Rezitation oder Chant, was sowas so viel wie Schutz oder Segen bedeutet. Nicht, dass schwierige oder unangenehme, schmerzhafte Dinge uns nicht mehr passieren werden. Es gibt Dinge im Leben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die sogenannten weltlichen Winde wehen trotzdem. Freude und Schmerz, Ruhm und Schande, Lob und Tadel, Gewinn und Verlust. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Wir können das Wetter nicht beherrschen, so sehr wir es gerne möchten. Wir können nicht verhindern, dass wir krank werden oder dass es Unfälle gibt. Dass Menschen, die wir lieben, uns verlassen oder sterben. Dass schwierige Menschen in unserem Leben sind, die uns auch nicht mögen. Und dieser Schutz von Metta, es geht nicht um einen übernatürlichen Schutz, sondern darum, wie wir mit all den Widrigkeiten und Veränderungen des Lebens umgehen. Wie wir dazu stehen, wie wir darauf antworten. Das ist der Schutz, den wir uns selbst geben können. Je mehr wir in der Lage sind, liebende Güte, Offenheit im Herzen zu halten, umso besser werden wir auf die unvermeidlichen und ungewünschten Entwicklungen und Veränderungen des Lebens mit innerem Raum, mit mehr Freiheit antworten können. Auf das Gute und auf das Schlechte. So Herzensgüte ist ein Schutz, weil es uns mit einer Art ruhiger Stärke ausstattet. Metta ist nichts Weiches, Labiles. Den Höhen und Tiefen des Lebens mit so einer Verfassung zu begegnen, bedeutet weniger Kampf, weniger Verhärtung und letztendlich weniger Leid. Das Leid, das wir uns selber durch die eigene Einstellung und Handlungsweise zufügen, das liegt in unserer eigenen Hand. Und Metta geht einher mit Zufriedenheit und Frieden. Herzensfrieden, das sich selbst heraus zufrieden, aus sich selbst heraus zufrieden zu sein. Das heißt, weniger abhängig vom Verlauf der Dinge, vom gewünschten Ergebnis, von Erwartungen. Was nicht heißt, passiv sein, resigniert, alles sich selbst überlassen. Du tust, was du kannst. Du gibst dein Bestes. Du öffnest dich für das, was dann entsteht. Wir verlagern die Suche nach der Zufriedenheit nach innen. Das ist die Wendung. Ein zufriedener Mensch strahlt einen inneren Frieden, ein Leuchten, eine Wärme aus. Sie ist mit sich im Reinen und lebt aus der eigenen Fülle. Aus innerem Reichtum, freier und unabhängiger. Da ist kein Mangel oder innere Armut, der kompensiert werden muss. Ein paar Zitate jetzt aus einem Buch von Sangharakshita, der Gründer dieser buddhistischen Bewegung, Triratna. Er hat einen Kommentar über das Metta-Sutta geschrieben. Er sagt, dir wird klar, dass Zufriedenheit in dem, was du bist und was du hast, zu finden ist, nicht in dem, was du sein könntest oder haben könntest. Zu versuchen, die Welt so hinzukriegen, dass unsere Wünsche erfüllt werden, wird nie zu der Stille und Bescheidenheit führen, die wahre Zufriedenheit ausmachen. Es führt nur zu der Irritation und Enttäuschung, die aus der Abhängigkeit von äußeren Umständen entstehen. Um zufrieden zu sein, bedarf es einer positiven Selbstwertschätzung. Und dies ist die Übung von Metta, von liebender Güte. Es beginnt mit uns selbst, mit einer gesunden, positiven Selbstannahme und Selbstwertschätzung. So wie du bist, jetzt, mit allem, was dich ausmacht. Wenn wir im Frieden sind mit dem, was ist, dann ist das Herz, Geist ruhig und gelassen. Da ist mehr Zugang zu Freude und Glück. Konzentration, Sammlung ist leichter, geht tiefer. Und das wiederum bekräftigt die innere Stille. Bezüglich meditativer Vertiefung und Entfaltung lehrte der Buddha, dass die unmittelbare Ursache für tiefere Konzentration oder Sammlung Glück und Freude ist. Konzentration, Samadhi, entsteht nicht aus enormer Anstrengung, Kampf, Hader oder Widerstand. Und für die Meditierenden unter euch, dies nächste müsste wirklich interessant sein. Ich finde es total spannend. Es gibt eine Lehrrede über eine Reihenfolge von meditativen Zuständen. Wie es beginnt bis hin zur völligen Befreiung des Geistes, zum Erwachen. Und all diese Zustände im Geist-Herz entstehen durch gewisse Bedingungen. Sie brauchen die richtige Nahrung, die richtige Grundlage. Und in dieser Lehrrede, diese Reihenfolge, die Grundlage ist der vorherige Zustand. Ich beschreibe nun einen Teil davon. Und diese Lehrrede über das Spiralpfad ist eine Art Beschreibung von spiritueller Praxis. Was heißt es, uns spirituell zu entwickeln? Oft beginnt spirituelle Praxis mit einer Wahrnehmung der eigenen Unzufriedenheit oder einer Erfahrung von, etwas wird in Frage gestellt, da ist Schmerz, da ist Stress, ich bin konfrontiert mit den Unzulänglichkeiten des Lebens. Ja? Und erstmal ist, als wäre alles auf den Kopf gestellt. Was nun? Oder manchmal ist es gar nicht so dramatisch, da ist nur so eine ganz leise, ist das alles? Ist das alles? Ich bin da, wo ich sein wollte. Ich habe alles. Es geht mir gut. Ist das alles? Vielleicht ist es nur das. Dann entdecken wir einen Weg, damit umzugehen. Ein Weg, der das Herzgeist öffnet. Ein Weg, der einen Geschmack von Befreiung, von Weiterkommen hat. Das lässt Vertrauen entstehen. Oh, da ist was. Da ist etwas, davon wusste ich nichts. Und oh, das Herz geht auf. Ich lasse mich drauf ein. Ich probiere es aus. Ja? Und durch Erfahrung sammle ich mehr und mehr Vertrauen. Darüber ist man natürlich äußerst glücklich, begeistert sogar. Und da entsteht Energie. Nach einer Weile kommt diese Energie mehr zur Ruhe. Es wird verfeinert. Und was in unserem Herzgeist entsteht, ist Ruhe, Stille, Gelassenheit. Das wiederum führt zu tieferem Glück, zu Freude. Das führt zu Konzentration, Samadhi. Und das ist die Grundlage für Sehen, wie die Dinge sind. Befreiendes Erkenntnis, Einsicht. Und das führt uns den ganzen Weg weiter. So simpel gesagt, Einsicht kann nicht entstehen, wenn wir voller Zorn, Hass und Unzufriedenheit sind. Und das ist das Ziel des buddhistischen Weges, Einsicht. Unterwegs, wir entspannen uns, wir lernen uns kennen, wir können uns besser sammeln, zur Ruhe bringen. Wir werden mitfühlender, vielleicht ein bisschen weiser. Aber das Ziel ist letztendlich die Befreiung des Herzens, Einsicht. Wenn der Geist gesammelt ist, dann steht mehr Energie zur Verfügung. Wir sind fokussiert. Wir sind verbunden mit dem Leben jetzt. Jetzt heißt in diesem Moment. Wir sind für das Leben da. Wir sind nicht verwickelt in der Vergangenheit oder verloren in der Zukunft. Wir sind nicht verwickelt in Schuldgefühlen, schlechtes Gewissen. Diese Energie durch Meditation können wir gezielt einsetzen für einen Weg, der zu tieferer Heilung und Befreiung führt. Und irgendwann unterwegs, wenn du eine Weile meditiert hast, dann wirst du dein Alltagsverhalten, deine ethischen Werte genauer angucken wollen oder müssen. Ja? Denn Geistesruhe und Klarheit, Herzensfrieden, hängen eng zusammen mit einem freien, reinen Gewissen. Gibt es etwas da, was wir ins Reine bringen müssten, was uns bedrückt? Ja? So ein Schatten aufs Herz. Irgendwann wird man sich damit auseinandersetzen müssen. So werden Achtsamkeit und liebende Güte zunehmend Richtlinien für unsere ethischen Entscheidungen, dann wird unser Herzgeist freier, leichter, friedvoller. Das ist der Weg. Meditation, Ethik, Weisheit. Es gibt noch eine, eine Lehrrede ist, eine Liste, viele Listen im Buddhismus. Die 11 positiven Auswirkungen, wenn Metta gut entwickelt ist. Ich erwähne nur ein paar. Die ersten 3 haben mit besserem Schlaf zu tun. Ich kann einige von uns gebrauchen. Also da ist weniger Turbulenz, weniger vielleicht Groll, Angst, Schuldgefühle, Besorgtheit im Herzen. Und wir können leichter zur Ruhe kommen. Dann eine weitere positive Auswirkung. Du hast ein gutes Herz, wenn du Metta viel übst. Ja. Es äußert sich darin, dass andere Menschen keine Angst vor dir haben. Sie können dir vertrauen. Die wissen, sie tut mir nichts. Ich bin in ihrer Gegenwart gut aufgehoben. Also Schutz, größere Frieden, klare, gesammelte Geist, habe ich schon erwähnt. Das Gesicht ist strahlend und entspannt. Innere Schönheit leuchtet. Wir sterben friedlich und werden in höheren Welten wiedergeboren. Wir sterben friedlich. Je mehr tiefen inneren Frieden wir im Leben aufgebaut haben, je größer sind die Chancen, friedlich, so ohne Kampf und Widerstand, auch sterben zu können. Das ist recht logisch. Und das ist auch die Erfahrung von Menschen, die viel mit Sterbebegleitung zu tun haben. Wie jemand gelebt hat, so sterben sie. Die Sache mit dem Wiedergeburt heißt jetzt nicht, oh mein, muss ich jetzt an Wiedergeburt glauben, damit ich strahlend und schön aussehe, ja, und Metta üben kann. Wir können das auf das Leben jetzt beziehen, Wiedergeburt. Wir werden genau genommen in jedem Moment wiedergeboren. Ja, unsere Stimmung, unsere Geistesverfassung, die Gedanken ändern sich ständig. Wie hast du dich gefühlt heute Morgen? Wie heute Mittag? Wie heute Nachmittag? Wie jetzt? Ja, wenn du ins Bett gehst, da ist was anderes da los. Ja. Im Laufe eines Tages erleben wir höllische und glückliche Zustände, Kreisen. Ja. Das ist das menschliche Leben. Und diese Zustände lösen sich auf. Sie verändern sich. Das ist die Realität. Davon ist nichts fixiert. Und Metta-Praxis ist ein Prozess der inneren Klärung, Reinigung, Läuterung, wenn du mit dem Wort was anfangen kannst. Das heißt, es kann einiges hochwerfen, ja, was nicht immer leicht ist oder angenehm. Und es bedarf viel Geduld mit sich selbst und vor allem damit, sich selbst nicht zu beurteilen. Ich benutze oft das Wort Befreiung. Ja. Dazu will ich ein bisschen mehr sagen. Ja. Es gemeint ist die Befreiung des Herzens. Frei, Herzgeist, frei von Hass, Abneigung, Selbstbezogenheit, Gier, Angst, Verwirrung, Verzweiflung, Unwissenheit. Das ist, worum es geht. Ja? Das sind die schlimmsten, die größten Fesseln unseres Lebens. All diese Zustände betrüben oder bedrücken. Der Buddha benutzte klare Worte. Er sagte, vergiften. Ja, die sind Geistesgifte. Ja. Sie vergiften unser Geist. Und wir sind nicht mehr in der Lage zu erkennen, klar zu erkennen, was führt weg vom Leid? Was verursacht mehr Leid? Das ist, was wir sehen müssen. Und wir wissen alle aus Erfahrung, ja, du selbst leidest am meisten, wenn in deinem Herzgeist Hass ist, Unzufriedenheit, Ärger. Du hast den Schmerz. Ja. Befreiung ist auch die Befreiung aus der Isolation der Ich-Bezogenheit. Metta-Praxis ermöglicht eine tiefere Verbundenheit mit anderen Menschen, einfach weil sie da sind und nicht, weil ich von ihnen etwas kriegen könnte oder brauche. Durch Wertschätzung entsteht Verbundenheit, ein hohes Gut. Ein amerikanischer Lehrer, Jack Kornfield, spricht von spiritueller Praxis als eine Sache der Beziehungen zu uns selbst, der Beziehungen zu anderen, der Beziehungen zu den Situationen des Lebens. Wir können eine Verbindung, Kontakt mit dem Leben und vor allem mit den kleinen Dingen des Lebens machen. Wir sind recht oft übermäßig mit uns selbst beschäftigt. Der Blick geht nicht viel weiter, mit der eigenen Welt. Und es passiert, ohne dass wir es wirklich beabsichtigen, wir sehen andere nicht. Wir nehmen sie nicht wahr. Das ist eine andere Definition von Metta, ist einfach Gewahrsein. Gewahrsein andere. Du nimmst sie wahr. Punkt. Das ist die Praxis. Wir müssen nichts Besonderes machen. Es gibt im Englischen zwei sehr, sehr schöne Worte. Und das ist Kindness and Care. Kindness ist liebende Güte, es ist Freundlichkeit, es ist Herzensgüte, manchmal Sanftheit. Und Care ist so eine liebevolle, fürsorgliche Haltung. Ja. Es macht mir was aus. Ja. Es liegt mir am Herzen. I care for you. Es ist wirklich, allein das öffnet das Herz. Das ist, worum es geht mit Metta. Und ich habe von einer Krankenschwesterprüfung gehört, das ist jetzt in den USA, und ein Teil der Prüfung bei dieser Krankenschwester war, was ist der Name der Reinigungsfrau? Und wie soll das ein Witz sein? Ja, was hat das hier mit meiner Prüfung zu tun? Ich will ja Krankenschwester sein. Ja. Es ist eigentlich offensichtlich. Ja. Ein Pflegeberuf, ein Beruf, der mit Menschen zu tun hat. Wenn ich nicht mal mich dafür interessiere, wer läuft mir jeden Tag da über den Weg? Weiß ich, wie sie aussieht? Weiß ich, wie sie heißt? Also Menschen wahrnehmen, damit fängt es an. Und in der Meditation, die wir üben, Metta Bhavana, wir haben da die vierte Phase, diese neutrale Person. Einfach gewahr sein, da sind Menschen in meinem Leben, ich habe keine starke Zuneigung, keine Abneigung gegen sie, aber die spielen eine Rolle in meinem Leben. Nehme ich sie wahr? Und dies bringt uns an Qualitäten dran, die über Vorliebe und Abneigung hinausgehen. So oft ist unser Leben darauf begrenzt. Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Ja. Angenehm oder unangenehm? Will ich es haben, will ich es nicht haben? Es gibt sehr, sehr viel mehr. Ein Reichtum. Und das sind die Qualitäten, die uns Größe werden lassen, die mehr Verbundenheit ermöglichen. Das ist der Weg zu tieferer Weisheit, zu tieferem Verstehen. Ein sehr schönes Bild von dem Erwachen des Buddhas ist wie zwei Flügel mit Gefühl und Weisheit. Die gehören zusammen. Am Anfang habe ich gesagt, Metta ist nichts Außergewöhnliches oder Spektakuläres. Es geht nicht um die Dramen des Lebens, sondern um die leisen Momente, das ganz normale Geschäft, unser Leben. Es geht dann darum, die Person an der Kasse im Supermarkt wahrzunehmen, vielleicht zu lächeln. Es geht dann darum, die Tür vielleicht für die nächste Person offen zu halten. Das sind Dinge, die menschliches Leben ausmachen. Im Bus, im Zug. Bin ich nur, ich muss von A nach B oder nehme ich Fahrt? Ich habe mit Menschen zu tun. Ja. Metta beginnt da. Kriege ich sie mit oder nicht? Merke ich meine Mitmenschen oder nicht? implizit in der Übung von Metta ist die Tatsache, dass wir eine Wahl haben. Eine Wahl, wie wir auf Angenehmes oder Unangenehmes reagieren. Wir lernen durch Meditation, dass wir den Geist schulen können, lenken können. Es gibt eine sehr schöne Geschichte hierzu, die Geschichte von dem Großvater, der seinem Enkel erzählt von den zwei Wölfen in seinem Herzen. Und der Großvater sagte: Es ist, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen kämpfen. Der eine Wolf ist rachsüchtig und gewalttätig. Der andere ist großmütig und liebevoll. Der Enkel fragt: Welcher Wolf wird der Kampf gewinnen? Der Alte antwortete: Der Wolf, den ich füttere. Wir können uns vornehmen, freundlicher zu sein, besser zuzuhören. Metta ist eine heilsame Absicht. Es ist nicht einfach, ja, ein schönes Gefühl und entweder ich habe es oder nicht. Es hat was mit Wille zu tun. Wir können uns dafür entscheiden. Das, was wir dann erleben, ist die eigene Erfahrung von Weite, Offenheit und Freude. Und das lässt uns wissen, das ist stimmig, ich bin auf dem richtigen Weg. Du brauchst nirgends anders gucken, außer in deine eigene Erfahrung. Ich habe im letzten Jahr eine längere Meditationszeit gemacht, über mehrere Wochen. Und im völligen Schweigen, nur Meditation, nichts anderes, keine Vorträge, keine Aktivitäten, sitzen gehen, sitzen gehen, sitzen gehen, zwischendurch, bisschen was essen, sich waschen, schlafen, ja, sitzen gehen, ja. Und mein Geist hat eine starke Neigung zur Selbstbeurteilung, ja. Self-Judgment, also ich gehe nicht immer so sanft, wie ich könnte, mit mir um, ja. Und entdecke da so hohe Erwartungen oder Ansprüche, vielleicht zu wenig Verständnis, Nachsicht mit mir selber. Manchmal in solchen Zeiten merke ich auch so eine Art tiefe existenzielle Angst, nicht in Ordnung zu sein, ja, nicht gut genug zu sein, ja, Selbstzweifel. Klingt vielleicht vertraut, ja. Und auf diesem Retreat, es war fünf, sechs Wochen, viel Metta gemacht, viel Achtsamkeitspraxis gemacht und mein Geist war recht stabil. Und diese Neigung tauchte auf, ja, so beurteilen, mich selber in Frage stellen. Es war nichts Spektakuläres, aber es war da. Sollte ich, müsste ich. Ja, obwohl ich nichts anderes zu tun hatte, als mein Geist und Herz da, ja, zu beobachten, zu erleben. Ja, immer wieder Metta, immer wieder Achtsamkeit. Aber so dieses Nagende, ist es gut genug? Ja, sollte ich nicht das und das können, wissen, dorthin sein? Ja. Und ich habe damit gesessen und gesessen und gesessen. Und dann war eine Erfahrung, die war nicht verbal. Ja. Sie hatte keine Worte, aber ich brauche Worte, damit ich sie kommunizieren kann. Ja. Und es war eine Meditation. Und was passierte, war sowas wie: Shh, it's all right, it's okay, es ist alles in Ordnung. Es war eine ganz zärtliche Stimme von Akzeptanz. Ja. Es waren nicht die Wörter, das habe ich nicht gedacht. Der Geschmack dieser Erfahrung war vollkommene Akzeptanz meines, was immer, meiner Erfahrung, meines Seins in dem Moment. Und ich wusste, das ist aus einem Ort der Weisheit entstanden. Das hatte eine ganz andere Qualität, als wenn ich mit mir rede oder mir irgendwas erzähle, wird schon gut sein. Ja, natürlich kannst du, ja. Das war es nicht. Es war was ganz anderes. Und ich wusste, ich kann dieser Stimme vertrauen. Es war instinktiv und intuitiv stimmig. Und es gab nichts mehr dazu zu sagen. Es war in sich vollkommen stimmig. Wir wissen nicht, wie Metta sich zeigen oder manifestieren wird. Wir sehen Samen mit dieser heilsamen Intention im Herzen. Und die Früchte, die daraus wachsen, liegen nicht mehr in unserer Macht. Manchmal wachsen kräftige Bäume, manchmal nicht. Wir sehen und pflegen trotzdem weiter. So, Metta zu üben bedeutet, diese Wahl zu treffen, sich für Freundlichkeit, Geduld, Offenheit zu entscheiden. Ja? Auch wenn ein Teil von uns sagt, aber, ja, Zweifel kommt auf, bringt das denn was? Ja? Ach, so viel ist es nicht, wenn ich die Tür für jemand aufhalte oder ob ich sie angucke oder nicht oder Hallo sage oder nicht. Ich meine, und? Ja? Es ist sehr leicht, diese manchmal sehr zarte Regung zu Freundlichkeit, zu Großzügigkeit einfach abzutun und die Frage zu stellen. Aber Metta ist nicht kalkulierend. Ja, tue ich das, was kriege ich dafür? Das ist es nicht. Das ist egobezogen. Du tust etwas, weil es gut ist, es zu tun. Punkt. Ich habe ein Zitat hier von Mutter Teresa, ja, zu diesem Thema. Sie sagt, Menschen sind oft unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Verzeih sie trotzdem. Wenn du gütig bist, könnten andere dir vorwerfen, selbstbezogene Hintergedanken zu haben. Sei trotzdem gütig. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Bemühe dich trotzdem um Erfolg. Wenn du ehrlich und offen bist, könnten andere das ausnutzen. Sei trotzdem ehrlich. Etwas, das du jahrelang aufgebaut hast, könnte von jemandem über Nacht zerstört werden. Trotzdem bau etwas auf. Wenn du Ruhe und Glück findest, könnten andere eifersüchtig sein. Sei trotzdem ruhig und glücklich. Das Gute, das du heute tust, werden Menschen oft morgen schon vergessen. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt dein Bestes, vielleicht wird es aber nie reichen. Gib trotzdem dein Bestes. Vertrau auf deine Intention, ja, trotz der skeptischen Stimme im Hintergrund. Das ist heilsame Intention. Und die an sich, die Intention, weitet und öffnet und bereichert dein Herz. So, Metta kann sehr leise sein, schüchtern, einfach, langsam. Ganz bescheiden. Für jemanden da zu sein, jemanden wirklich zuzuhören, auch wenn es nicht der ideale Zeitpunkt ist für dich, das passt eigentlich nicht, jetzt diesen Menschen auf der Straße zu treffen und die erzählt mir, da kann manchmal, wenn wir uns darauf einlassen, einfach Kontakt findet statt. Ich öffne mich, ich höre trotzdem zu. Und irgendwas passiert da. Da ist Begegnung. Ja. Es sieht zwar noch nichts aus, ja, aber es hat eine enorme Kraft und Wirkung. Bloß im Dasein liegt so viel Kraft. Es ist ein Geschenk, da zu sein für jemanden. Es ist weniger, was man sagt oder tut. Es ist einfach, du bist da. Sich gesehen und verstanden zu fühlen, wer braucht das nicht? Ja. Das ist ein enormes Geschenk, sich im tiefsten seines Herzens gesehen zu fühlen. So, Metta hat diese Kraft der Befreiung. durch die Entdeckung des eigenen Wertes. Das ist riesig, das ist gigantisch, das ist heilend. Die Befreiung des Herzens von allen Geisteszuständen, die uns klein und eng halten. Abneigung, Ablehnung, Hass. Und die auch unsere Sicht verschleiern für das, was wahr ist. Und uns von anderen getrennt halten. Und diese Befreiung deutet auf die Wichtigkeit von Verbundenheit. Es hilft uns aus der engen Sicht der Selbstbezogenheit und enge Identifikation mit dem eigenen Leben. Ich erlebe etwas, das bin ich, das ist mein ganzes Leben. Und die Sicht ist so klein dann. Und ein paar Stunden später, es hat sich aufgelöst. Wer bin ich dann? Und so torkeln wir durchs Leben. Ja. Alle Menschen erleben Leid, Freude, haben Ängste, möchten glücklich sein. Ja. Alle unterliegen Geburt, Krankheit, Alter und Tod. In dem Maße, wie wir achtsamer, mitfühlender, weise werden, so werden wir auch freier. Das ist die Stoff der Befreiung. Achtsamer, mitfühlender, weiser. Nicht nur das, wenn wir diese Qualitäten üben, tragen wir dazu bei, dass sie da sind in der Welt. Dass andere daran teilhaben können. Einfach, weil wir das leben. Das nicht unterschätzen. An dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Das ist eine Geschichte aus England. Und es im Jahre 1982, das war die Zeit in London der Hausbesetzung, Squatting. So junge Studenten haben einfach ein Haus besetzt und da gelebt, illegal. Und es geht um einen jungen Mann, einen Student. Er lebte in so einem Haus und eines Tages kam die Polizei mit einer Nachricht. Die Polizei kommt meistens nur, um dich irgendwie rauszuwerfen. Ja? Das ist nichts Gutes, wenn die Polizei kommt unter solchen Umständen. Und die suchten nach diesem jungen Mann. Interessierte ihn aber nicht, weil er Schlimmes befürchtete. Aber ein Gedanke ging ihm durch den Kopf. Meine Mutter ist seit längerer Zeit krank. Ja? Wer weiß? Und nachher ist er dann zur Telefonzelle gegangen und wollte einfach mal hören, wie geht's ihr? Und sein Vater war am Telefon. Der Vater sagte, Mutter ist sehr krank. Wir wissen nicht, ob sie die Nacht überleben wird. Komm nach Hause. Komm sofort nach Hause. Er ist in London, zu Hause ist Leeds, das ist Nord-London. Er ist dann schnell zum Bahnhof gegangen und hat versucht, den letzten Zug nach Leeds zu kriegen, der war aber weg. Dann hat er einen Zug zu einer Stadt in der Nähe von seinem Ziel genommen und hoffte dann auf eine Verbindung, dass er irgendwie weiterkommen würde, Hauptsache in die Richtung. So, dies ist seine Geschichte. Ich hatte den letzten Zug nach Leeds verpasst. Ich konnte nur den nächsten Zug nach Peterborough nehmen, obwohl ich die Verbindung nach Leeds nicht mehr schaffen würde. Dieser Zug fuhr 20 Minuten früher ab. Ich habe trotzdem ein Ticket gekauft. Ich war ein armer Student, hatte kein Geld für ein Taxi, aber in der Hosentasche hatte ich einen Schraubenzieher und einen Schlüsselbund. Ich war verzweifelt und wollte irgendwie nach Hause kommen. Ich war bereit, ein Auto zu klauen, zu trampen, Geld zu klauen, egal. Hauptsache, ich schaffte es in dieser Nacht nach Hause. Ich hörte in Vaters Stimme, dass Mutter die Nacht nicht schaffen würde. Ich war wild entschlossen, meine Mutter diese Nacht noch zu sehen, koste es, was es mag. Fahrkarten bitte, Zugestiegene, die Fahrkarten. Ich starrte aus dem Fenster in die Dunkelheit, kramte nach der Fahrkarte und reichte sie dem Schaffner. Er knipste sie und stand dann einfach da und guckte mich an. Ich hatte geweint, viel geweint, hatte gerötete Augen und muss schrecklich ausgesehen haben. Alles in Ordnung? Fragte der Schaffner. Ja klar ist alles in Ordnung. Wieso sollte nicht alles in Ordnung sein? Außerdem, was geht Sie denn das an? Sie sehen schrecklich aus. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Hauen Sie ab und lassen Sie mich in Ruhe. Das wäre eine große Hilfe. Das können Sie für mich tun. Ich hatte keine Lust, mich zu unterhalten. Er war nur ein kleiner Kerl. Er muss die Bedrohung in meine Stimme und Körpersprache wahrgenommen haben. Aber er setzte sich hin, mir gegenüber, und redete weiter. Wenn es ein Problem gibt, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Dafür bin ich auch da. Ich war groß und stark, junger Kerl. Ich überlegte kurz, ob ich es ihm noch deutlicher machen sollte, dass er verschwinden sollte. Aber irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Er machte letztendlich nichts Schlimmes. Ich durchlief alle Stadien des Trauers in einem Augenblick. Verleugnung, Wut, Schuld, Rückzug, alles außer Annehmen. Unterschiedliche Emotionen kochten in mir hoch. Und dieser Mann war in der Schusslinie. Mir fiel nichts anderes ein, um ihn loszuwerden, als ihm zu erzählen, was Sache war. Hören Sie zu. Meine Mutter liegt im Krankenhaus. Sie liegt im Sterben. Sie wird die Nacht nicht überleben. Ich werde den Anschlusszug nach Leeds in Petersburg verpassen. Hab keine Ahnung, wie ich nach Hause kommen soll. Es ist heute Nacht oder nie. Ich werde keine zweite Chance haben. Ich bin ziemlich fertig und habe keinen Bock, mich zu unterhalten und wäre froh, wenn Sie mich in Ruhe lassen würden. Okay? Okay, sagte er und stand endlich auf. Es tut mir leid, Junge. Dann lasse ich Sie in Ruhe. Ich hoffe, Sie schaffen es. Er lief durch den Zug in die Richtung, aus der er gekommen war. Ich starrte weiter aus dem Fenster in die Dunkelheit. 10 Minuten später tauchte er wieder auf. Ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los. Er berührte meinen Arm. Hören Sie zu. Wenn wir Peterborough erreichen, gehen Sie so schnell wie möglich zu Gleis 1. Der Zug nach Leeds wird da stehen. Ich guckte ihn verdutzt an. Dies war England, 1982. Millionen von Zügen kommen nicht pünktlich an. Die warten nie. Ja, damals war es so. Ich kapierte nicht wirklich, was er meinte. Wie, was? Wie war das nochmal? Was meinen Sie denn? Hat der Zug Verspätung oder was? Nein, der Zug hat keine Verspätung, sagte er defensiv, als hätte es für ihn große Bedeutung, ob ein Zug Verspätung hat oder nicht. Ich habe gerade in Peterborough angerufen, der Zug wartet auf Sie. Sobald Sie einsteigen, fährt er los. Alle werden über die Verzögerung schimpfen, aber darüber machen wir uns diesmal keine Sorgen. Sie schaffen es nach Hause und das ist die Hauptsache. Viel Glück, passen Sie auf sich auf. Schon war er wieder weg. Fahrkarten bitte, noch jemand zugestiegen? Mir ging dann plötzlich auf, was ich für ein Idiot gewesen war. Ich eilte ihm nach und wollte ihm mein ganzes Geld geben, meinen Führerschein, meinen Schlüsselbund, aber ich wusste, da würde er sich beleidigt fühlen. Ich holte ihn ein, ergriff seinen Arm und stammerte. Das ist jetzt sehr englisch. Ich wollte nur, ich kriegte kein Wort raus. Ja. Schon gut, alles kein Problem. In seinem Lächeln war Wärme, in seinen Augen wahres Mitgefühl. Er war ein guter Mensch, einfach so, und er wartete nichts zurück. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und ich wünschte, ich könnte was für Sie tun. Ich könnte was Sie mir gegeben haben, irgendwie zurückgeben, zurückzahlen. Kein Problem, schon gut. Sehen Sie mal, wenn Sie sich bei mir bedanken möchten, das nächste Mal, wenn Sie jemand in Not sehen, helfen Sie ihm. Damit können Sie es wieder gut machen. Und sagen Sie ihm, Er kann es auch genauso wieder gut machen. Dann gibt's bald vielleicht eine bessere Welt. Ich war bei meiner Mutter, als sie starb, in der frühen Morgenstunde. Bis heute kann ich nicht an sie denken, ohne an diesen gütigen Schaffner im letzten Zug nach Peterborough zu denken. Und ich lasse immer noch kein schlechtes Wort gegen British Rail zu. Das Treffen mit dem gütigen Schaffner veränderte mich. Und aus einem selbstsüchtigen, potenziell gewalttätigen Hedonist wurde ein anständiger Mensch, auch wenn es lange Zeit gebraucht hat. Ich habe ihm seitdem schon tausendfach zurückbezahlt. Und genau dies erzähle ich den jungen Menschen, mit denen ich arbeite, und werde es bis zum Ende meines Lebens so weitermachen. Wenn jemand sagt, sie stehen in meiner Schuld, dann sage ich einfach, reich es weiter. Das ist Kontakt machen. Das ist fürsorgliche Anteilnahme. Das ist Vertrauen. In eine lebendige Beziehung zu dem zu stehen, was dieser Augenblick mit sich bringt. Offen und rezeptiv. Das ist die Kraft der lebenden Güte. Es muss nicht schwer sein, nur ein bisschen offener, ein bisschen freundlicher. Das ist Metta und es kann unser Leben verändern.